Essen ist fertig.
Okay, komme.
Mittags bei Henning.
Der Podcast mit Anja und Josie.
Jos, herzlich willkommen mittags bei Henning.
Anja,
mit
wie geht's
Henning
dir?
Henning und Mittag.
Da guckt sie.
Und da bin ich selber überrascht.
Weißt du was? Ich muss jetzt mal dazwischen grätschen, weil ich glaube, wir werden heute des Öfteren die Grätsche auspacken müssen, weil wir haben eine Gastfolge und ich freue mich so, dass sie da ist. Wir holen sie gleich rein, aber deswegen habe ich schon mal den ersten Test gemacht zur Anja Mittag Gedächtnisgrätsche von hinten. Ja, aber nur wirklich fair, Ball geholt und weiter geht's. Weil wir, glaube ich, so krass viele Themen haben werden. Dass das eine Herausforderung wird für uns beide. Eine schöne.
Ja, ich bin sehr gespannt und ich glaube, wir müssen hier gar nicht so viel Trambum machen. Das heben wir uns auch für unsere nächste Folge, Josie, wenn wir vielleicht wieder alleine sind. Ja. Genau, wir begrüßen heute nämlich Monika Stab. Ich glaube, man kann sie selbst sagen als Fußballentwicklungshelferin, wenn man das so sagen kann. Du hast vorhin gesagt, in 88 Länder bereist und unterstützt und geholfen und den Frauenfußball und Mädchenfußball gefördert und gefordert. Ja, wir begrüßen dich einfach mal heute in unserer Runde.
Ja, einen schönen guten Abend, ihr zwei. Schön, euch wieder mal zu sehen und zu hören.
Hi.
Ja, sehr schön. Und vielen, vielen Dank, dass du das hier so mit uns mitmachst für die nächste knappe Stunde. Gucken wir mal. wo erwischen wir dich denn gerade? Von wo kommst du gerade her?
Ja, ich bin wieder in Riad in Saudi-Arabien, wo ich schon seit anderthalb Jahren bin und da mehr oder weniger auch wohne und war gerade in Kathmandu in Nepal, haben da ein sehr schönes Frauenfußballprojekt mit der UEFA gemacht, die also auch sehr, sehr viel dem Frauenfußball sich widmet und da bin ich immer wieder mal dabei und eigentlich hatte ich Urlaub gehabt, weil Ramadan war und die ja jetzt Eid feiern, so ein bisschen mit unserem Christmas, Weihnachten zu vergleichen und da war ich jetzt sogar mal kurz in Sierra Leone, in Uganda und Botswana und Nepal. Aber tolle, tolle Länder, tolle, aufregend, spannende, dem Frauenfußball natürlich immer wieder tolle Menschen, die man begegnet und denen man halt auch immer wieder Hoffnung gibt oder ihnen Zuspruch nicht aufzugeben, weil das ist immer so mein größtes Anliegen, wenn immer ich herumreise, dran zu bleiben. Und ja, das haben wir ja früher genauso gemacht für eure Generation. Ich bin ja schon ein bisschen älter, aber wir haben, glaube ich, schon da einiges gemacht und da war ich jetzt auch gerade wieder, wie gesagt, unterwegs.
Weil du gerade nämlich früher gesagt hast und so wie ich dich nämlich kennengelernt habe, weiß ich damals noch als junge Spielerin, ich bin zu Turbine Potsdam gekommen, für die, die es nicht wissen, du warst ja früher Trainerin oder bist ja heute noch Trainerin und warst damals Trainerin von dem ersten FFC Frankfurt, heute Eintracht Frankfurt und ich weiß, wir haben den ersten Titel 2004 in der Saison und haben quasi, es gab so eine kleine Wachablösung. Zuvor war es ja immer FFC Frankfurt und mit dir damals und dann kam wir und haben so ein bisschen zumindest für ein paar Jahre für Unordnung gesagt und gesorgt. Und da erinnere ich mich natürlich noch gut an dich, weil du ja da auch eine sehr bekannte Trainerin warst, gegen die wir oft gespielt haben als Team. Und ihr hattet natürlich auch brutal gute Spielerin und das war für uns ein absolutes Highlight, euch da so ein bisschen zu ärgern. Aber ja, deswegen erinnere ich mich an dich. Aber seitdem hast du ja viele Stationen genommen. Das ist ja, Wahnsinn. Wahnsinn.
Das ist wie so eine Weltkarte, ne? Kannst du in einem Satz, wie ihr das gerade gehört habt, so in einem Satz, wie viele Länder kann man da reinpacken? Aber das ist nicht einfach nur so erzählt, sondern du bist ja wirklich da und du hast wirklich so viele Eindrücke von anderen Kulturen, dass ich mich auch gefragt habe, wo hat denn das angefangen? Also wie weit muss man wirklich zurückgehen? Zählt schon der Schritt damals, also in deiner Vita steht zum Beispiel auch PSG, da haben wir was gemeinsam.
Genau, das wollte ich auch sagen. Wir alle drei haben bei Paris Saint-Germain gespielt. Wie krass ist das denn?
Ja, das ist schon eine Weile her, in den 80ern. Also da war, kann ich euch sagen, der Frauenfußball, der existierte da, aber natürlich alles in etwas kleinerer Form und sicher nicht mit dem zu vergleichen, was da heute ist. Und ich hatte ja auch bei Queen's Park Rangers in England gespielt, nachdem ich da versucht habe, durch meinen Beruf Hotelfachfrau wollte ich Englisch lernen, so bin ich so ein bisschen in England hängen geblieben und habe da auch eigentlich ja durch den Fußball sehr schnell Englisch gelernt, was mir natürlich heute hilft bei meiner bei meinen Reisen und durch die Welt. Englisch ist natürlich einfach erforderlich und das war schon damals geil. Queen's Park Rangers, wir haben noch einen Pfund bezahlt, im Hyde Park zu trainieren, weil wir kein Feld, keinen Platz hatten. Also
ein Pfund?
Jeder und jede Spielerin. Wir waren also insgesamt 16 Spielerinnen. Kann ich mich immer noch erinnern, dass eine Pfund musste zahlen. Danach ging sie in die Pub. Wir hatten keine Duschen. Also Hyde Park und so einige Parks in London, weiß nicht, ob er da schon mal war, die haben ja auch so ein paar Sportfelder, Fußballfelder immer. Und da werden immer Spiele, also richtig offizielle Spiele ausgetragen. Und ja, Queen's Park Ranger, die Männer waren ja zu dem Zeitpunkt auch ganz, ganz oben und die haben aber, ich glaube, den Frauenfußball nicht so richtig registriert, wie man ja über die Jahre das auch in Deutschland hinweg sagen kann, dass da die Männer Bundesliga jetzt nicht unbedingt auch Bayern dazugehören. Ja, 76 Meister, ich glaube, der Beckenbauer, ich weiß gar nicht, ob er das weiß, ob seine Frauen da Meister wurden und erst so jetzt im Nachhinein doch den Frauenfußball etwas ernster und seriöser und vor allen Dingen so unterstützt, wie, ja, wie es einfach heute auch sein sollte.
Ja, mega spannend. Und was war so der entscheidende Gedanke, dass du gesagt hast, nee, ich will jetzt, oder gab es ein Angebot, dass du gesagt, wann hast du gedacht, ah, jetzt Ausland und warum? Oder kam das von außen, dass jemand dir ein Angebot gemacht hat und du hast gesagt, nehme ich, warum nicht?
Ja, FFC, Frankfurt, SG Braunheim, wir haben tolle Spiele gehabt, Anja. Ich kann mich noch an jedes einzelne erinnern in Potsdam. Das war immer ein Rausch. Ich glaube, die Meisterschaft 2003, da haben wir noch 0-0 hat gereicht.
Genau.
Ich weiß nicht, ob du da mitgespielt hast.
Ja, habe ich.
Ein bisschen alles gehalten. Die Mia hier verletzt, musste genäht werden. Und also das war eines der, würde ich sagen, mal geilsten Spiele, weil wir ja auch schon da ein bisschen angeschlagen waren. Und ja, wir hatten ja mit dem FFC natürlich zu dem Zeitpunkt ja viel erreicht. Ja, Europa Champions League 2002 als erstes, auch als Trainerin 5-mal Deutscher Meister, 7-mal Pokalsieger. Und ja, ich meine, wir hatten ja dann auch eine Mannschaft, die jetzt nicht mehr die jüngste war, auch ein bisschen Verschleiß. Und dann kam ja auch schon Amerika mit den Spielerinnen, die dann von Mai bis September immer da gespielt haben, dann zurückgekommen ist. Also gut, wir hatten eigentlich schon, ja, würde ich mal sagen, so fast das Zenit auch erreicht. Ich wollte auch schon damals als Trainerin aufhören, so ein bisschen wie mein Freund Bernd, der ja auch jahrelang jemand gesucht hat. Und ich wollte natürlich auch die ganze Sache jemand übergeben. Ich war ja auch Präsidentin, so ganz nebenbei, also auch eine One-Man-Show, wie das oft früher im Frauenfußball ja der Fall war. Und ich wusste, dass ich da das einfach abgeben muss und auch ein Trainer haben wir ja dann gefunden mit dem Herrn Tritschoks und es war für mich 2003 eigentlich der Klick, wo wir zum ersten Mal Weltmeister wurden und ich glaube, da kam für mich der Gedanke, jetzt haben wir was erreicht, was Großes erreicht, dass wir diese Weltbühne auf diese Art und Weise, Europameistertitel waren ja immer schön, aber dann Weltmeister zu werden und dann auch noch in Amerika. Das war ja schon, dann würde für mich sagen, ein ganz großes Ereignis und mit Neas Kopfball. Und das war für mich der Schritt, wo ich dann gemerkt habe, okay, wir sind eigentlich in der Entwicklung nicht abgeschlossen, aber schon ziemlich weit. Und 2006 kam mir dann auch der Gedanke, ich müsste jetzt auch mal was anderes machen. 23 Jahre habe ich den Verein aufgebaut, von null. Wir waren 9 Spielerinnen mit noch einer Freundin von mir, sind wir 11. Ich habe die trainiert, 5 Mädchen hatte ich damals gehabt. Steffi Jones habe ich von der Straße mit 13 geholt, die durfte aber nicht spielen von ihrer Mutter aus, musste da 4 Wochen mehr oder weniger die davon überzeugen, die Mutter, dass auch die Steffi irgendwann mal eine ganz große wird, was wir ja auch dann erlebt haben. Also
ganz solide, ja. Ganz solide war sie.
Wir waren dann 7 Spielerinnen, konnten also mit der Jugend, die ich dann auch trainiert habe. Also ich weiß, was ich da in den 23 Jahren, ja, so ein bisschen dem Verein Schuldigkeit oder, na, Schuldigkeit ist das falsche Wort, aber was ich investiert habe und ich wusste, das Baby ist jetzt groß, das Baby kann laufen, das ist jetzt selbstständig und für mich war das dann einfach nochmal eine Herausforderung, was mache ich jetzt? Und für mich ist eine Entwicklung das ganz Wichtige. in einem Verein mit Nachwuchs. Wir hatten ja 6 Mädchenmannschaften dann, wie ich gegangen bin, also 160 aktive Mädchen, 4 Frauenmannschaft in der 1., 2. Bundesliga, Regionalliga, Hessenliga, also in den Top 4 Ligen gehabt. Also wir hatten 500 Mitglieder dann beim 1. FFC Frankfurt. Also wir waren eine große Familie. Ich denke, das hat das auch im Ganzen ausgemacht, dass wir da auch so erfolgreich waren. Natürlich mit Birgit Prinz, Steffi Jones und Aldi, Renate Lingua, die waren schon alle top. Ich glaube, wir hatten 8, 9 Nationalspieler ja in unseren Reihen. Und nur es war halt immer auch, die neu zu motivieren. Ich war ja 13 Jahre Trainerin dann. Braunheim und FFC Frankfurt. Und für mich war dann einfach klar, ich muss jetzt nochmal was anderes machen. Und da hat ein Anruf von FIFA gereicht, ob ich mir denn vorstellen könnte, in Bahrain eine Nationalmannschaft aufzubauen. Da musste ich erstmal auf der Landkarte gucken, Bahrain.
Das werden jetzt viele machen. Das werden jetzt ganz viele machen. Die werden jetzt eintippen, Bahrain.
Wo ist Bahrain? Das? Ja. Und dann ist das ja nur ein kleines Zipfelchen auf Insel mit 200.000 oder wie viele Menschen da wohnen in Manama und Umgebung. Bist also in der Stunde bist du durch die Insel gefahren. Und dann habe ich gedacht, Bahrain. Das ist doch mal eine Ansage, ne? Arabische Länder, noch nie da gewesen. Also Asien war für mich eigentlich ein Land, das hatte ich noch nicht so bereist. Jetzt habe ich bis auf jedes Land in Asien bereist durch den Fußball.
Wow. Und weißt du, woher dieser Anruf kam? Also warum ist sie bei dir gelandet?
Kann ich dir sagen, ich habe 2 sehr enge Freundinnen, mit denen habe ich so mehr oder weniger meinen Plan besprochen, wie das so ist, hinter verschlossenen Türen. Und ich habe gesagt, okay, die nächste Wahl die war im Frühjahr beim 1. FFC Frankfurt, werde ich mich nicht mehr als Präsidentin stellen, war ja dann sportliche Leiterin und ich werde meine Ämter abgeben zum Jahresende. Ich wollte es aber schön alles beenden und wusste, dass ich eine Auszeit für mich, einfach vom Gefühl her, da liefen halt manche Dinge nicht so ganz, wie ich mir das auch vorgestellt habe, aber vielleicht ist da auch zu viel Idealismus in meiner Person oder das Geld hat ja immer mehr eine Rolle gespielt. Ich meine, das habt ihr ja alles mitbekommen. Es war dann, glaube ich, auch so ein bisschen das alte Familienleben, und da bin ich vielleicht auch ein bisschen altmodisch, so das Zusammenhalten, das Zusammen erreichen, das wurde dann auch immer wieder weniger. Und da war mir klar, dass das nicht so ganz meine Welt ist, aber ich denke, das muss jeder ja auch für sich verantworten. Und da habe ich meinen 2 besten Freundinnen gesagt, ich möchte weggehen. Und eine der beiden, ich habe gesagt, keiner darf das wissen, weil ich bin ja auch FFC, so wie wissen Bernd, eine Institution gewesen. Und ich wollte das auch nicht von heute auf morgen, dass es jeder dann mitbekommt. Ich wollte das langsam ranführen. Nun, diese eine Person, die hat mit FIFA sehr guten Kontakt gehabt. Und das war damals Vera Paul von dem holländischen Fußballverband. Die hat also sozusagen hinter meinem Rücken, ohne dass ich das erlaubt habe, angerufen, beziehungsweise hatten die mit ihr dann gesprochen und sie hat gesagt, ich kenne da jemanden, ich glaube, das wäre die Richtige für diesen Job. Und so kam das eigentlich alles zustande. Und innerhalb, das war sozusagen November. Ich war dann Anfang Dezember drüben und am 1. Januar habe ich angefangen als Nationaltrainerin im Auftrag von FIFA damals, da eine Nationalmannschaft aufzubauen, und habe da ab 1. Januar 2007 sozusagen meine 2. Karriere oder 3., ich weiß nicht genau, in meinem Leben sozusagen da angefangen. Und das war, ich kann es euch gar nicht beschreiben, spannend, aufregend, in so einem Land Fußball zu lernen, Trainer auszubilden, Akademien aufzubauen. Also ich habe ja da in vielerlei Hinsicht dann nicht nur als Coach fungiert und ich nenne mich auch mehr so die Pionierin des Frauenfußballs, weil du musst ja so viel Arbeit nebenbei leisten, nicht nur da auf dem Feld, sondern auch das Drumherum, die ganzen Leaderships, also von, wenn ich immer Englisch dabei spreche, ist das einfach, weil ich auch mehr mit Englisch jeden Tag zu tun habe. die Führung von Präsidenten oder vom Generalsekretär, die immer wieder zu überzeugen, ja, die Frauen wollen spielen, die haben Spaß am Fußballspielen und gibt ihnen doch eine kleine Nische. Ich habe immer so gesagt, ein großer Kuchen, der wird drei Viertel oder ja mehr sogar von den Männern aufgegessen. Und wir Frauen wollen einfach eben mal probieren, wie der Kuchen schmeckt. Wir wollen einfach mal den tasten, wie man so schön in Englisch sagt. Und den Rest machen wir schon von alleine, weil ich weiß ja, was Frauen zustande bringen. Ich weiß, was Frauen in der Lage sind, zumindest in der Zeit. Sicher hat sich auch jetzt einiges verändert. Aber was wir in der Lage waren, mit kleinen Mitteln, finanziell, mit egal welchen Möglichkeiten, haben wir Großes erreichen können, weil wir daran geglaubt haben, weil wir das wollten, weil wir die Gesellschaft verändern wollten. Wir wollten den Frauenfußball akzeptieren in der Gesellschaft. Wir wollten jedem ja die Möglichkeit geben zum Fußballspielen mit all den Vorurteilen, die wir ja in Deutschland hatten. 1970 war ich 11 Jahre, da durfte ich Fußball spielen. Ich habe mit 4 Jahren, wie jeder von euch, mit den Jungs gekickt, aber ich durfte in keinem Verein. Ich durfte in keinem Verein Fußball spielen. Das war verboten. Und
ist das warum bei dir so ein bisschen auch die Leidenschaft, also, weil man könnte, also, dass man ganz klar erkennt, dass du Fußball im positiven Sinne Fußball verrückt bist und dass dann eine Leidenschaft und eine Passion da ist und dass das eben nicht, dass das eben so lange anhält auch, ja. Also, dass man nicht mal eben gelöst davon ist und sondern die erste Karriere hat vielleicht damit zu tun, die zweite auch noch und die dritte auch, aber auf eine ganz andere Art und Weise und dann von drei Seiten irgendwie den Fußball immer wieder neu lieben kann und was da drin arbeiten kann und was zurückgeben kann. Würdest du sagen, dass das ganz am Anfang schon entschieden war? Also, dass diese Leidenschaft von dieser 11-jährigen Monika, die da kicken will, oder vielleicht sogar schon von der 4-Jährigen, dass das da schon anders war als vielleicht bei manch anderen? Also wo kommt diese Leidenschaft her?
Also nochmal ganz, ganz kurz auszuholen. Ich sollte eigentlich ein Jungen werden, was natürlich mein Vater sehr enttäuscht war. Er hatte zwei Töchter.
Und ja, das kann man manchmal nicht beeinflussen.
Nein, kann man nicht. Und ich sollte die Bäckerei übernehmen. Da sollte natürlich ein Sohn das tun. Und es war dann nicht der Fall. Aber ich denke mal, ich konnte auch ein bisschen kicken. Also das Ballgefühl hatte ich schon. Und das Entscheidende absolut ist, mit 11 Jahren in einer Erwachsenenmannschaft zu spielen. Ich habe ja nicht da in einer Jugendmannschaft gespielt. Ich war mit Erwachsenen, 10 Jahre waren die fast alle älter in Offenbacher Kickers oder Rosenhöhe, Offenbacher Kickers haben wir gespielt. Dann bin ich ja kurz zu Oberschiel, wir haben da die deutsche Meisterschaft gespielt, aber da war ich schon, wie alt war ich denn? Da war ich schon 17, 16, ja, mit 18 bin ich weg, ja, 16, 17. Und ich habe ja irgendwas übersprungen, ja, ich habe ja irgendwie meine Jugend bin zwar in die Schule gegangen, wie jeder andere, habe dann auch mit Ach und Krach meine mittlere Reife absolviert, weil wir mir morgens um 5 Uhr aufstehen mussten und Brötchen backen helfen, meinem Vater und meiner Mutter. Und wir haben halt sehr, sehr viel arbeiten müssen. Ich denke, das ist auch vielleicht ein Grund, warum ich noch mit 64 jetzt ja in den Temperaturen oder das aushalten kann von Reisen immer hin und her. Und dieses 11-jährige Mädchen, das dann auf einmal Fußball spielen durfte, hat mich sicherlich absolut geprägt. Und es wird mir auch immer bewusster, so ein bisschen je älter ich werde und je mehr ich über auch ein bisschen meine Geschichte erzähle. Es ist einfach damals fast unfassbar gewesen, dass wir ja nicht spielen durften, dass wir uns da wirklich mit allen Einsatz einbringen mussten, damals durften wir ja nur mit dem Viererball, mit nicht Stollenschuhe, wir durften nur zweimal 25 Minuten, haben wir angefangen, dann 30, 35, bis wir dann 45 spielen, oder die sollten kleinere Tore machen, wir sollten Brustschützer anziehen und all die Dinge. Habt ihr ja alles, ich sag mal, ihr nicht mehr so mitbekommen, aber das war natürlich eine Riesenaktion, die erste deutsche Meisterschaft erst 74, ja. UEFA hat gesagt, wir spielen eine Europameisterschaft, wo ist Deutschland? Oh, Deutschland, ja, ihr müsst jetzt mal sehen, dass ihr eine Nationalmannschaft zusammenkommt, und es war ja auch relativ spät. Die Skandinavier, ich würde auch sagen, Norwegen ist das Mutterland des Frauenfußball, weil sie einfach früher emanzipiert waren, weil sie einfach Frauensport ja auch total akzeptiert haben in ihrer Gesellschaft, und das war halt bei uns Ja, leider nicht der Fall. Ich glaube, wann war das? 76, da durfte der Mann noch entscheiden, ob eine Frau arbeiten gehen darf oder in der Schweiz, wann durften erst die Frauen wählen. Also ich meine, wir Frauen mussten ja in einiges, nicht nur im Fußball, uns durchkämpfen, das ja bis heute noch teilweise ist. Wir sind ja immer noch nicht gleich bezahlt wie manch andere, der den gleichen Beruf als Mann ausübt.
Ja, das ist ja vielleicht dann unsere Aufgabe. Das könnte ja dann unsere Aufgabe sein, da weiterzuarbeiten, was ihr uns ja, so hinterlassen habt.
Absolut. Und ich meine, dieser Kampf, den ich jahrelang in Deutschland geführt habe, gerade in der Anfangszeit, ich sag mal so die 80er, wir hatten 3500 Zuschauer im ersten Spiel auf der Rosenhöhe. Die waren aber alle da, um die großen, dicken Brüsten zu sehen, wie die hin und her jonglieren. Ja, ich meine, Trikottausch, diese Sprüche kennt ihr ja alle. Oder ich gehe mit euch duschen. Und wir mussten also viel, viel aushalten, bis, sagen wir mal so, ja, die 90er waren dann natürlich besser, weil wir dann mit der Bundesliga begonnen haben oder die zweitgleisige. Aber es ist halt damals eine schwierige Zeit gewesen, die wir da durchmachen mussten, so in den 80ern. Ja, und die 90er waren natürlich dann schon viel ansprechender. Natürlich das Niveau wurde besser und wir wurden auch immer mehr anerkannt in der Gesellschaft. Und dann der große Sprung natürlich 2003, abgesehen von 89, wo wir die erste Europameisterschaft geholt haben. Und ich weiß noch 81, wie dann hieß, ja, ihr müsst jetzt in der Nationalmannschaft sein. Ja, wir haben aber keinen Trainer. Und dann wurde doch der Gero Bisanz einfach dahingestellt. Der sagt, ich habe mit Frauenfußball nichts am Hut. Du kannst das machen, du musst das machen. Ja, und Anne Trabert war ja noch damals die Co-Trainerin erst, aber die hat natürlich mit Bergisch Gladbach sehr viel zu tun gehabt, wurde ja, ich glaube, 11-mal oder wie viel deutsche Meister, ich glaube, die hält immer noch den Rekord mit ihrer Mannschaft, dann Siegen, dann FSV, dann wir, dann Potsdam, Wolfsburg, es hat ja immer so ein bisschen so eine Zeit lang, immer so eine Mannschaft jahrelang so auf den Erfolgsweg geführt und da muss man einfach sehen, heute hat sich das alles schon so positiv verändert.
Ja. Das stimmt, aber ich glaube, du bist schon Expertin für mitbekommen zu haben, wie sich selbst und wie man selbst, glaube ich, und Frauen eine Nationalmannschaft gründen. Ich glaube, das ist ja was sich durchzieht, jetzt auch in deiner Vita, weil du eben halt eben auch live dabei bist, wie das in anderen Ländern, die noch keine Nationalmannschaft haben, wie sich da etwas gründet. Also ich schmeiß mal so ein paar Zahlen rein. Wenn ich jetzt sage, einfach aus 300 Mädels und jungen Frauen 30 rauszusuchen, die in der Nationalmannschaft spielen können. Also überhaupt mal einen Kader zu kreieren, überhaupt mal Strukturen zu kreieren. Natürlich macht die FIFA, gehen jährlich auch immer Budgets raus, ne, um für Entwicklungsarbeit, haben ein eigenes Genre dafür. Aber trotzdem ist das ja was anderes, dahin zu reisen, vor Ort auch zu wohnen. Also das hast du ja vorhin auch anfangs gesagt. Und erstmal zu gucken, okay, wie ist denn der Stand? Wo fangen wir hier an? Wie bauen wir denn jetzt eine Nationalmannschaft? Also zum Beispiel dieses aus 300 zu 30. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erzählen, weil ich finde, das ist jetzt ein langer Sprung, ja. Aber dass die Verbindung eigentlich Nationalmannschaft zu kreieren, aber mit total anderen, in einem anderen Land, mit einer anderen Kultur, das finde ich wahnsinnig spannend.
Wir hatten in Saudi 800 registrierte Frauen, die in die Nationalmannschaft wollten. Also was wir gemacht haben, ja, Social Media ist hier das sehr groß und haben das praktisch ausgeschrieben, wer möchte Nationalspielerin werden und hatten da 800 Application und dann kamen also 400, aber auf die drei Städte verteilt, Amman, Riyadh und Jeddah, das sind die drei großen Städte. Und wir haben dann da Tryouts gemacht. Also ich war dann zu dem Zeitpunkt noch ganz alleine.
Wie viele musstet ihr machen? Wie viele Tryouts?
Naja, wir haben dann in jeder Stadt praktisch, wir hatten dann insgesamt 400 Spielerinnen und in Dammam waren 100 und in Jeddah 150 und Riyadh auch 150. Und von den 150, das haben wir dann praktisch so auf drei Abende jeweils verteilt, haben die spielen lassen und haben dann dementsprechend immer aussortiert. Also es ging immer so nach dem Auswahlverfahren. Und die haben noch nie Großfeld gespielt. Das erste Mal in ihrem Leben haben die Großfeld gespielt, weil das ist natürlich auch, ja, also das kann man euch gar nicht beschreiben, weil das muss man erlebt haben. Man fängt von null an und erklärt ihnen, also der Torwart, der dann auf der Linie steht, sagt, nee, du darfst also auch mal raus, weil das gehört zum Spiel. Abseits kannten sie gar nicht oder eine Viererkette, da ist jeder irgendwo, wo der Ball war, wie so einen kleinen F-Jugend, kann man sich das vorstellen. Da, wo der Ball ist, da muss ich auch sein. Also das war schon eine Riesenherausforderung. Von da die Besten rauszusuchen. Und genau das haben wir dann gemacht nach einem längeren Verfahren und hatten dann 35. Da haben wir dann das erste Camp gehabt, nachdem wir so eine Art Meisterschaft durchgespielt haben. Und das Problem war, da war Corona ja noch ein bisschen aktiv. Und da hatten wir also von den 35 waren dann nur 12 im Training. Die Rest hatten alle Covid, Corona, weil die nachts gefeiert haben, weil der Tag, zwei Tage davor wurde die Meisterschaft sozusagen entschieden und alle haben im Hotel gefeiert. Und eins kann ich euch sagen, auch ohne Alkohol sind die richtig top, die Mädels, wenn die Musik hören, dann feiern die durch die Nacht. Also da geht richtig was ab. Und da war dann für mich mit 12 Leuten erstmal, ja, was soll ich mit 12 Leuten eine Nationalmannschaft gründen? Und dann haben wir dann gewartet, bis alle so wieder aus ihrer Quarantäne raus sind und haben dann sage und schreibe Ende Januar praktisch angefangen mit den 35 und haben dann reduziert. Wir sind dann nur mit 25 auf die Malediven geflogen, weil Malediven ist so ein bisschen meine nicht zweite Heimat geworden, aber ich war mit Bahrain mit der Nationalmannschaft da. Wir haben gewonnen, das erste Spiel für Bahrain, genauso in Katar. Wir sind nach Katar, haben das Spiel gewonnen mit der Nationalmannschaft, die ich ja auch anderthalb Jahre da betreut habe. Und jetzt habe ich gedacht, das mache ich jetzt mit Saudi, das ist so...
Lucky dritter Anlauf.
Ja, und Malediven, ja, das ist ja eine, wie sagt man, so schönen Ort, wo man ja gerne mitnehmen. Mal hin möchte und Malle ist natürlich nicht attraktiv, die Stadt, und da gibt es auch nur ein Stadion. Und dann habe ich also mit 25 Spielerinnen insgesamt am 22. Februar haben wir das Spiel gemacht. Also die drei Wochen, kann ich sagen, habe ich die Mannschaft versucht auf Elferfeld, also vorzubereiten, und den Tag, bevor wir das erste Match gegen Seychellen hatten, weil die waren zufällig auch da, da haben wir dann so ein kleines Turnier gespielt gegeneinander, und da haben wir eine Spielerin gesagt, Coach, it's a big stadium. Are we gonna play here? Ja, wir werden hier spielen. Und ja, das war schon wirklich ein Erlebnis. Und ja, man muss natürlich, wenn man solche Sachen macht, wie ich habe in Pakistan die Nationalmannschaft aufgebaut, in Bahrain, in Katar oder in anderen Ländern natürlich immer dazu beigetragen, ihnen geholfen. Das weißt du, dass du da vom Grund genommen von null anfängst. Und du, ich glaube, da musst du natürlich auch ein bisschen die Geduld mitbringen. Du musst dich adaptieren. Ich glaube, das ist so, was das mit am wichtigsten ist, flexibel sein.
Weil kannst du uns dafür so ein Beispiel geben, dieses Adaptieren oder zum Anpassen oder flexibel sein?
Ja, in der arabischen Welt gibt es das Wort Inshallah. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das heißt, wenn der da oben Allah will und Gott will oder wie man das umschreibt. Und dann fängst du halt, wenn du die zusammenholst und sagst, morgen um 10 Uhr haben wir Training, dann fängst du nicht um Training um 10 Uhr an, vielleicht um 12, weil die dann noch nicht pünktlich da sind. Sie müssen ihre Gebetsstunden einhalten. Ganz, ganz wichtig, also in der arabischen Welt, auch Pakistan war ja auch muslimisch ausgestattet oder die meisten. Und dann musst du dich auf ihre Gegebenheiten einlassen. Du musst zwar deine Disziplin, ne, unsere tolle deutsche Disziplin, ne, ohne harte Arbeit, ohne das geht's halt nicht. Ja, und ich treibe die auf eine nette Art und Weise an, kann man vielleicht sagen. Ich meine, bin ja jemand, der Steinbock ist und so manchmal mit dem Kopf durch die Wand geht. Aber was ich habe, und das habe ich wiederum von meinen Eltern gelernt und auch durch den Fußball, ja, durchzuhalten und die Ausdauer zu haben und mal eine 5 gerade sein lassen, mal heute kannst du es nicht erreichen, musst du morgen dann wieder anfangen, ihre Geflogenheit, ihre Mentalitäten, darauf einzugehen, nicht das, was ich jetzt als Deutsche mein, ist richtig, sondern wir müssen uns mit den Gegebenheiten, die wir vorfinden, zurechtfinden. Und in Afrika gibt's keine Plätze, da spielst du halt am Strand Fußball oder trainierst. Man ist auch schön, aber natürlich nicht optimal, wenn du da immer auf Sand laufen musst, für die Spielerinnen zu trainieren. Ist das, also können wir uns ja überhaupt nicht vorstellen, ja. Man muss sich halt immer mit den jeweiligen, ja, Mentalitäten und Kulturen auseinandersetzen. Und in der arabischen Welt ist es sehr wichtig, dass du dich da auf sie herablassen kannst, ja, und dass du ihnen diese Freiheiten gibst, um dann wiederum aber auch Leistung von ihnen zu bekommen. Ja. Also das, denke ich, als Trainerin willst du ja immer das Beste, du willst ja immer am schnellsten erfolgreich sein. Und da musst du halt dran arbeiten mit sehr vielen persönlichen Gesprächen, mit sehr viel Eingabe, ihnen das Selbstvertrauen natürlich auch zu geben, weil sie erst anfangen, weil sie es noch nicht können. Also da musst du sehr viel Geduld haben. Du musst dich auf jede einzelne Person einlassen. Und die Welt, die ich jetzt hier habe in Saudi-Arabien, ist natürlich nochmal eine andere Welt, die ja recht, ich sag mal, gut bestückt sind, finanziell natürlich. Die haben alle ihre Nannies. Die waschen nicht ihre Sachen. Die.
Du meinst jetzt von den Mädels. Also die Mädels sind alle... wie ist es überhaupt? Also studieren da welche? Sind die einfach hauptsächlich in reichen Elternhäusern oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, das ist ein bisschen sehr unterschiedlich, aber die meisten haben schon irgendwo immer Gelder. Ich meine, natürlich Saudi-Arabien ist ja nicht umsonst mit eines, glaube ich, der reichsten Länder durch ihre Ölvorkommen natürlich. Und jeder ist da irgendwo auch involviert, aber da habe ich mich noch nie so richtig mit beschäftigt. Tatsache ist, dass sie natürlich schon ein bisschen auch verwöhnt sind, dass sie natürlich, das ist das Entscheidende, dass sie zwar so, man sagt ja im Deutschen, alles nachgetragen bekommen, ja, dass sie also nicht selbst ihre Häuser putzen, nicht selbst ihre Autos. Ich finde das immer spannend, wenn ich meine Wohnung hier putzen darf, das gehört einfach zu meinem Leben, aber bei denen ist halt die Nanny da, die dann kocht, die dann alles macht, ja, und komischerweise, du denkst, dass die dann nicht auf dem Feld stabil sind, da geben die alles, ja, weil sie für ein Land spielen, weil sie stolz sind, weil sie sich für ein Land zu spielen das Größte für sie ist, und dann laufen die, ja, die laufen dir egal wohin, ja, wenn die aber für ihr Land spielen können, und das, denke ich, ist dann auch ein bisschen das Interessante als Trainerin. Du gibst ihnen alles, was an Tools, also Technik und Taktik und alles, was dazugehört. Und die hören noch auf dich. Ne? Das ist ja auch ganz schön so, wenn du als Trainerin gehört wirst und die setzen das dann um. Und da gibt's also nicht Fragen wie bei uns, warum, wieso, weshalb. Also wir denken, das ist mal besser so. Oder ne, die Diskussion, die man, glaube ich, öfter mit Birgit Prinz hat oder so, ne? Das ist natürlich schon eine andere Geschichte. Und wenn sie dann erfolgreich sind, dann ist das natürlich für dich als Trainerin, weil sie das umgesetzt haben und du ihnen so viel gegeben hast und sie das dann wieder durch Leistungen zurückgeben. Ja, natürlich auf einem ganz niedrigen Niveau. Also wir dürfen da jetzt uns keine Vorstellung machen, dass die jetzt schon so fortgeschritten sind. Auch Bahrain, die haben sich aber jetzt in der FIFA-Rangliste, 87 sind die, wir sind jetzt gerade mit Saudi-Arabien in die FIFA-Rangliste mit 171 gekommen, von 187 Nationalmannschaften, und die sind alle stolz, ja, und es ist natürlich eins auch, wenn du dabei bist bei diesen Entwicklungen, bei diesen Erfolgsgeschichten und du konntest deinen Teil dazu beitragen. Ich glaube, das hat mich auch der Fußball gelehrt, was für andere zu geben, also im fußballerischen Sinn, aber auch als Mensch für sie da zu sein. Ja, also für mich ist das sehr wichtig, die menschliche Schiene, durch die menschliche Schiene auch was zu erreichen. Und ich glaube, das ist manchmal auch, ja, heute ein bisschen anders. Ja, es geht ja alles professioneller zu. Und da bleibt vielleicht auch manchmal das eine oder andere auf der Strecke. Und meine Spielerin, meine ehemaligen Spieler, ich meine jetzt nicht die nationalen Spieler, aber die so im Verein waren, die kommen heute alle und sagen, puh, du warst ein harter Knochen. Ja, also ich war nicht ganz so wie Bernd, also ich glaube schon ein bisschen softer. Aber ich habe schon, ja, gestriezt ist auch nicht das richtige Wort, aber ich habe viel verlangt, weil ich auch von mir viel verlangt habe. Ja. Und im Endeffekt haben wir dann auch Erfolg gehabt, egal ob erste oder zweite oder dritte oder vierte Mannschaft. Und heute sind sie dir dankbar, weil es hat ihnen geholfen, auf ihren Weg auch menschlich was zu erreichen. Ja, und ich glaube, das war für mich auch immer wichtig, der Fußball, und das ist auch das, was ich jetzt erlebe, was Menschliches zu geben, meine Expertise, mein Know-how. Und sie können das dann für sich nutzen, sind stolz und können das weitergeben. Und das ist einfach das Größte, was du machen kannst im Leben, was für dich am Anfang eine Erfahrung war, zu lernen, als natürlich Pro-Lizenzlehrer dann auch alle Lizenzen zu erwerben und natürlich auch da viel, viel mitzubekommen. Aber diese Erfahrung mit Menschen, und das ist das, was das Ausland dir auch gibt, in die Kulturen einzutauschen, auf Boden zu sitzen, mit der Hand zu essen. Ich meine, das sind wir vielleicht nicht ganz so gewohnt, ja. Die Familien kennenzulernen, wie eng dieser Bund der Familie ist dann auch, was Familie für die bedeutet, wo ich manchmal denke, ja, wir schicken unsere Eltern irgendwo ins Altersheim, dann ist alles wunderbar. Und das gibt's halt in diesen Bereichen, in diesen Ländern nicht. Da ist wirklich ein ganz, ganz großer Zusammenhalt in der Familie. Und das finde ich auch wieder toll, so wie es halt auch im Fußball ist, eine große Familie. Und ja, vielleicht lebe ich da ein bisschen noch in der idealistischen Welt oder utopischen Welt, zu sagen, wir sind eine große Familie und wir können gemeinsam viel erreichen. Und das ist für mich auch das Wichtige, das Gemeinsame. Ja. Ja, habe ich jetzt meine Frage beantwortet?
Mehrere Fragen.
Ich streiche hier schon mal 10 durch. Aber würdest du das von dir behaupten? Das würde mich. Das ist eine gute Frage. Anja, ich habe eine random question.
Okay.
Ich würde eine random question reinhauen.
Random question.
Okay, und zwar würde mich interessieren bei euch beiden. Und ich würde Monika mal den Vorrang geben, Anja. Wenn ihr unterscheiden müsstet, ob ihr eher Pessimist, Optimist, Realist, und ich würde noch einen vierten reinpacken, der eigentlich da gar nichts zu suchen hat, aber der fällt mir gerade noch so ein. Idealist, also Optimist, Pessimist, Realist, Idealist. Wo würdet ihr euch sehen und warum? Und Anja verzweifelt schon. Guck, Monika, siehst du das? Sie liebt solche Fragen. Da kann ich sie jagen.
Aber die sind doch schön, die Fragen. Ja, ich bin natürlich, ich glaube, durch und durch Idealist. Ich glaube an das Miteinander und natürlich auch der Fußball, immer wieder aufzustehen, optimistisch zu sein. Auch kann ich euch sagen, ich habe so viel in der Hinsicht auch in Deutschland erlebt, wo du einfach sagst, warum machst du das? Warum stehst du immer hier und bist für die anderen da? Und dann weißt du aber, es hat einen Sinn, es ist einen guten Zweck. Und die Spielerinnen damals natürlich brauchten so eine Führung. Ich selbst natürlich mit 11 Jahren ja keine oder eine Führung hatte mit einer erwachsenen Mannschaft. Und das war für mich immer wichtig. Und ich glaube, da habe ich sehr früh angefangen, dieses umzusetzen. Und Idealist und Optimist, ohne das, ich weiß nicht, ob ich heute noch so gesund und glücklich und zufrieden mit meinem Leben bin, wenn ich nicht diese zwei wichtige Attribute hätte oder habe. Ja,
ja, das, ich habe, es gibt so einen ungefähr 15-minütigen Beitrag von dir auf ZDF über deine Tätigkeit in Saudi-Arabien. Und das ist so krass, weil man sieht dich mit über 60 Jahren noch über dem Platz Tricks vormachen. Und ich denke mir so, ey, oh, könnte ich so mit über 60 noch über den Platz schreiben? Das wäre meine optimistische
Vision.
Genau. Also, ey, wirklich, da ziehe ich einen Hut ab. Also, das ist so meine Wunschvorstellung. Nee, also, ich würde mich selber, glaube ich, so als optimistisch, realistisch irgendwas dazwischen einschätzen. Ich glaube, so jetzt so ganz spontan, Josie. Aber wo siehst du dich denn, Josie?
Warte, du kommst mir viel zu kurz weg. Also du bist zwischen Optimist und Realist.
Nein, ich würde mich von beides. Also ich bin so ein optimistischer Realist. Geht das?
Ein optimistischer Realist. Ja, wobei ich glaube, dass immer eins Überhand hat. Und wenn es kritisch wird, dann bist du eher was?
Ach komm jetzt, drück doch mal beide Augen zu.
Ja gut. Na, nur weil Monika gesagt hat, manchmal muss man auch 5 gerade sein lassen. Also, ja, genau. Du bist jetzt in meinem Entwicklungsprojekt und ich lasse jetzt 5 gerade sein. ja, ich bin 100% auch bei Idealist und Optimist. Und Idealisten und Optimisten reden nicht so gerne eigentlich über Dinge, die, weil sie, glaube ich, schnell akzeptieren, wenn man irgendwo was nicht ändern kann, und greifen eher da, wo man was verändern kann. Aber mich würde trotzdem interessieren, wann so, und das können ja trotzdem Situationen gewesen sein, aus denen man wieder lernt, aber wo du wirklich mal auch irgendwie so ein Low hattest oder wo du mal gemerkt hast, oh, hier komme ich irgendwie nicht weiter oder hier bin ich einfach falsch, ich muss woanders hin. Oder einfach, wo du so gemerkt hast, hier muss ich nochmal irgendwie rekalibrieren, ob das die richtige Richtung ist.
Du fragst jetzt mich oder deine...
Ich frage dich, bei Anja weiß ich das.
Okay. Ja, den Punkt kann ich dir genau sagen. Wir waren ja SG Bronheim jahrelang und haben ja da auch schon angefangen, ein bisschen erfolgreich zu sein. 96 haben wir so zum ersten Mal um die deutsche Meisterschaft mitgespielt. sind dann Zweiter gegen TSV Siegen geworden und wir wussten, dass eigentlich unser Erfolgsweg, natürlich auch durch Sigi Dietrich, der Manager, schon ein bisschen vorgegeben war und dass wir da auf Holzbänken noch, ich weiß nicht, Braunheim kennt ihr wahrscheinlich nicht mehr, wir hatten ja so, das ist die Vorstadt von sozusagen West-Frankfurt, ganz kleiner Platz mit Holzbänken, mit einem ganz kleinen Vereinsheim, haben wir dann angefangen, einen VIP-Raum da rauszumachen und mit tolle Häppchen, mit Lachs und Scampis und was alles. Wir hatten aber keine Tribüne und die Sponsoren mussten wir halt um den Schirm begleiten, wenn es geregnet hat. Und nun ja, also es war dann so, dass wir gemerkt haben, da kommen wir nicht weiter. Und was noch hinzukam, das erste Geld haben wir bekommen, 6.000 D-Mark war das noch, ich glaube D-Mark, ja, für unseren Vize-Deutscher Meistertitel. Und das haben die Männer bzw. der Vorstand von SG Braunheim eingesammelt. Und für mich war dann, ich sage, Entschuldigung, aber das ist unser Verdienst. Wir haben jetzt so lange daran gearbeitet und wir hatten also einfach das Recht auf das Geld, weil wir waren diejenigen, die das eingespielt haben. Und da fing es schon an, sozusagen dir zu überlegen, was machst du eigentlich hier, wenn du jetzt weiter noch erfolgreich wirst. Und es waren ja damals schon auch DFB-Pokal, ich glaube 60.000 D-Mark damals schon gegeben hat und so, ne, wenn du im Endspiel warst in Berlin. Und wir dann also gar ganz klar gesagt haben, wir müssen unseren eigenen Verein gründen, so geht es nicht weiter. Wir haben die Arbeit, wir haben alles, was wir, also unser ganzer Einsatz und gerade mein Einsatz, ich hatte ja dann wieder die Bäckerei bei uns zu Hause übernommen, habe also 18 Stunden einen Tag gehabt, von morgens bis abends in der Bäckerei, dann abends im Verein. Und habe noch selbst die Mannschaft finanziert. Ich meine, das ging anders nicht. Also ich als Trainer habe nie ein Gehalt bezogen. Das erste Gehalt, was ich richtig bekommen habe und meinen Traum erfüllt habe, war dann, wie ich im Ausland gearbeitet habe. Und ich weiß also, was es heißt, so einen Verein zu führen, einen Verein zu finanzieren. Ich glaube, das war auf dem Potsdam ja nicht anders. Bei den kleineren Vereinen, dass du da mit einfach als Sponsor mit dazugehörtest und auch Manager Dietrich. Und letztendlich haben wir dann gesagt, wir müssen da raus. Und es war wie so eine Ehe. Wir konnten ja nur raus und in der Bundesliga dann bleiben, wenn der Verein, den du verlassen hast, ja damit einverstanden ist. Ja, das geht ja nicht so einfach, dass du von heute auf morgen den Gesamtverein nimmst und wechselst dann zu einem anderen Verein, was ja okay ist. Und da haben die gesagt, die werden 20% für 3 Jahre alle unsere Erfolge abkassieren. Ich musste also wirklich dreimal schlucken und dann habe ich mir gedacht, warum machst du das alles hier und wieso kann man so jemanden, also das aus der Tasche ziehen, ohne so richtig was dafür getan zu haben. Natürlich haben wir SG Braunheim uns genannt, wir mussten auch Mitgliedsbeitrag ja zahlen und alles, ja. Nur, das war für mich also eine ganz schwere Zeit. Wir haben die 3 Jahre überstanden, weil wir nämlich 3 Jahre Deutscher Meister wurden, 3 Jahre Pokalsieger und jedes Mal haben wir hier richtig geblutet. Wir wurden ja erst 99, haben wir uns ja dann verselbstständigt. Mit dem ersten UEFA-Pokal 2002 noch in Eintracht Frankfurt Waldstadion.
Und das heißt, ihr habt dann immer was ab, ihr habt jedes Jahr was abgegeben?
Ja. Wow. Ja. Ja, ja. Und wie die 3 Jahre rum waren, 2002, wir hatten ja 2002 praktisch alles erreicht. Das war ja so, ich sag mal, mit die Krönung oder sag mal, der High Peak, zumindest von meiner Zeit als Trainerin, ja. Und das hat mir so in der Seele wehgetan, weil das Geld, was wir uns wirklich hart erarbeitet haben, wirklich hart, mussten wir dann zu 20% abgeben.
Ja, abgeben und das ist ja bestimmt nicht wieder reinvestiert worden. Sondern das ist ja dann einfach weg.
Die Männer haben Kreisklasse gespielt. Ich weiß nicht, was sie damit gemacht haben, ob sie ihre kleine...
Dritte Halbzeit haben die damit gemacht.
Mallorca damals.
Ja, also es war unfassbar. Und ich glaube, das hat mich auch irgendwie jahrelang mitgeprägt. Diese Enttäuschung auf der einen Seite, aber dies wieder aufstehen, wir schaffen das und wir haben es ja auch geschafft. Ich bin weggegangen, damals 2007, wir hatten 1,5 Millionen Sponsor-Etat, was ja, also zumindest zu der damaligen Zeit ja schon richtig, ja, richtig gut war und wir damit ja auch noch weiterhin Erfolge haben konnten, wurden ja dann nochmal zweimal UEFA-Cup-Sieger in, also Champions League, war es schon Champions League? Nee, ich glaube, es
hat 2010 wurde das geändert.
Das war der höchste Etat? 2010,
ne? Hat es dann der Namen geändert, aber wir wurden ja dann noch 2005 gegen Potsdam, ne? Haben wir ja da im UEFA-Cup gespielt, dann 2007 im Endspiel Umeå, die Manta noch mitgespielt, ja, waren wir dann in der Commerzbank Arena, also wir hatten ja dann noch immer noch ganz gute Erfolge, deutsche Meister wurden wir nicht mehr und ja, es ging ja dann auch ein bisschen berg runter, aber ich hatte das auch schon vorhergesehen, weil wenn man nicht die Jugend aufbaut und wenn man nicht investiert in die Jugend, dann ja, wird es irgendwann mal ein Loch geben und so war es ja dann auch ein bisschen. Der erste FFC hat ja dann bis 2013 da diesen UEFA Cup nochmal gewonnen. Nicht so allzu viel große Erfolge mehr
vorweisen. Ja. Ich habe mal kurz noch eine Frage, weil, also das ist ja so, wenn du erzählst und ihr habt das aufgebaut und mit Holzbänken und ihr habt VIP-Raum oder was auch immer und dann siehst du das heute, also das ist ja was, wovon wir profitieren, also Josie, von deiner Arbeit, Monika, also danke auch nochmal und all deine Beteiligten, habt ihr für unsere Generation natürlich super krasse Arbeit geleistet, ja, und jetzt kommt ja die neue Generation, die Jungen und die regen sich jetzt vielleicht, ich jetzt übertreibe, auf, dass sie nach dem Spiel kein Essen bekommen oder kein Shake oder jetzt sind keine Recovery Boots da, um sich zu regenerieren. Das sind ja Sachen, mit denen müsst ihr euch nicht auseinandersetzen oder die Sachen werden nicht gewaschen, was auch immer. Und so, du hast ja eine extreme Entwicklung gesehen und siehst du ja auch heute noch oder miterlebt und siehst es heute noch. Findest du, und ich glaube, die Frage kriegst du vielleicht aufgestellt, schön trotzdem zu sehen, dass es jetzt in die richtige Richtung geht? Oder sagst du natürlich, okay, krass, die Arbeit, die ich früher geleistet habe, geht jetzt irgendwie so, die Vereine verlieren da jetzt so ein bisschen? Oder ist es trotzdem irgendwas, wo du ja auch irgendwo stolz bist? Weil du hast ja auch einen großen Anteil daran, dass das heute so ist, wie es vielleicht auch ist.
Ja, ich meine, man muss natürlich mit der Zeit gehen. Ich bin jetzt, um das mal vorab zu sagen, natürlich nicht der High-Technik Person. Ich bin auch nicht in Social Media, all die Dinge, das ist meine persönliche Meinung, die ich dazu habe. Natürlich muss man mit der Zeit gehen. Es ist auch wichtig, was wir an Entwicklung durchgemacht haben. Und ich denke, wenn heute wie Wolfsburg oder Bayern ja Vollprofis haben, die sollen auch dementsprechend ihr Gehalt bekommen. Die müssen auch ihr Gehalt bekommen, davon leben zu können. Natürlich, was passiert nach ihrer Karriere? Es sind ja nicht alles Nationalspielerinnen. Ja, viele müssen ja zweitklassig fahren, studieren oder noch einen 20-Stunden-Job machen. Also wir sind ja noch nicht so weit, dass wir sagen können, jeder der Bundesligisten von den 12 sind so abgesichert und dass es noch viel an Entwicklung ja möglich sein muss, ist ja klar. Wir sind auch noch mit Sicherheit in den Sponsorenbereich Geld einzutreiben, da sind wir vielleicht bei 20%, so sehe ich. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen unsere englische Freunde anschauen, was die jetzt da fabrizieren, das ist schon unfassbar, ja, unfassbar in Investitionen mit Spielerinnen, wie sie ihre Werbeaktionen machen, wie sie jetzt ihre Deals mit BBC One, du kannst die Spiele jedes Wochenende anschauen. Also wir haben ja da immer noch sehr, sehr viele Probleme in der Hinsicht, das uns darzustellen. Und da ist es auch noch unglaublich viel zu tun. Also ich denke, die Zeit, die ich erlebt habe, die war schön. Wir haben auf den Tischen getanzt. Tina Turner haben unser Gin Wodka oder was weiß ich. Wir haben also mit Sicherheit jedes Training genossen und haben da zusammen gefeiert. Aber wir haben nur einmal trainiert damals, dann zweimal, dann dreimal, dann viermal. Natürlich eine ganz andere Zeit. Und ich bin ja immer ab und zu mal am Brentanobad, wenn ich mal in Frankfurt bin und die Wirtin, die sagt, ja, es hat sich schon viel verändert. Die sitzen mir nicht mehr nach dem Spiel zusammen, trinken noch ein. Ja. Das gehört aber bei uns, das gehört einfach dazu. Du hast dann auch zusammen gegessen, du hast noch ein bisschen Zeit miteinander verbracht. Natürlich ist heute, wenn du dich zweimal am Tag siehst, sechsmal in der Woche, jeder hat sein Privatleben, was ja auch richtig ist. Und es gibt ja auch viele ausländische Spielerinnen, die dann vielleicht auch nicht so die Kultur haben wie wir, ne, danach nochmal einen trinken zu gehen und ein bisschen Spaß zu haben. Und ja, das hat sich schon viel verändert und das vermisse ich auch. Und da das sehe ich auch, diese Entwicklung eine ganz andere ist. Nur unser Fußball hat sich ja dermaßen weiterentwickelt, Frauenfußball in jeder Hinsicht, dass du das auch nicht mehr so machen kannst. Du brauchst deine Regeneration, du musst nach dem Spiel gucken, was du isst, wo, ne, wie du dann dich wieder ausruhst, am nächsten Tag wieder Training. Also ich denke, man muss die Zeit nehmen, so wie sie ist. Und wir hatten eine ganz tolle Zeit, glaube ich. Zumindest bereue ich nicht einen Tag in der Zeit, auch wenn es manchmal schwierig war, wieder aufzustehen, wieder dafür zu kämpfen. Aber es ist natürlich heute auch die jüngere Generation mit Social Media, mit iPad, mit, ne, mit diesem tollen
Mit dem tollen Schnickschnack, weswegen wir überhaupt mit dir telefonieren können.
So sieht's aus. Ist ja für mich phänomenal. Ich meine, ich bin hier in Saudi-Arabien, wir können telefonieren, wir können uns austauschen. E-Mail fand ich damals das Größte. Wie kann ein Fax in Frankfurt aufgegeben werden und in Australien landen? Das fand ich also extrem spannend. Meine Spielerinnen haben mir damals ein Handy gekauft, weil ich keins wollte. Ich habe mich da also mehr oder weniger dagegen gewehrt und sie haben mir aber dann eins geschenkt und habe dann auch das Positive darin gesehen, dass es schon gut ist, das so zu haben und auch zu kommunizieren, absolut. Und ich glaube, wir müssen einfach so die Zeit ja nehmen und dieses Verwöhntsein oder TikTok oder Snapshot oder was weiß ich. Also ich möchte nicht mein Privatleben in der Öffentlichkeit darstellen. Also da habe ich überhaupt kein Bedürfnis danach. Aber es gibt ja Menschen, die da jeden Tag irgendwo was abknipsen und dann das durch die Weltgeschichte kommunizieren. Ich finde es wichtig, dass wir besser kommunizieren können, keine Frage, aber wie weit das alles immer im richtigen, ne, Kanal dann landet und was daraus gemacht wird, da kann man natürlich zweigeteilter Meinung sein. Und ich denke mal, der Frauenfußball ist auf einem guten Weg, sich so zu etablieren, wie es auch verdient hat, natürlich für die Professionalisierung. Aber vergesst nicht, es sind nur 0,1% auf der Welt Profis. Ja, und die anderen sind alles Amateure und das ist also auch immer wieder ein bisschen mein Anliegen. Ich möchte natürlich, dass die vielleicht nicht so die Möglichkeiten haben, einen Verein zu haben oder gerade das, was im Ausland ist, sie haben kein Spielfeld, sie haben keine Bälle, sie haben keinen Trainer, sie haben ja so viele Dinge, gar nichts. Und da zu sein, um da ein bisschen unter die Arme zu greifen, ihnen zu helfen, wo es auch geht, um ihnen das zu ermöglichen, auch zu spielen. Ja. Also da gibt es natürlich noch unglaublich viel zu tun, aber wir sind auf einem sehr guten Weg und die Zeit, wie sie jetzt ist, ja, ist gut.
Die ist Rekorde brechend. Ja, ich würde das sofort unterschreiben. Also ich habe für ein nächstes Festivalplakat, was ich gerade gestalte, ein Painting für den nächsten Monat, habe ich mir überlegt, okay, was ist zum Thema Frauen- und Mädchenfußball, was könnte da auf dem Plakat sein? Dann habe ich gedacht, ja krass eigentlich. Letztes Jahr im April hatten wir dieses Rekordspiel mit 91.000 irgendwas, paar gequetschte Zuschauerinnen in, ich glaube, Barcelona gegen Real, was? Ja. Und ab da sind ja wirklich so Rekorde gepurzelt, wenn es um Zuschauerzahlen geht. Wenn es aber auch um schwarze Zahlen geht, die mal ein Turnier jetzt auch selber schreibt. Also es gab so einen Rekord nach dem anderen, wo ich auch gedacht habe, na, ist schon lustig, weil das, was du sagst, es kommt, also da passiert es natürlich. Und dann, wie lange dauert es, bis es dann bei einfach im Amateurbereich oder auch schon in der Struktur, in der kleinen Struktur ankommt? Und das wird bestimmt noch ein bisschen dauern, aber ich glaube auch, wir sind auf dem richtigen Weg. Nur müssen wir vielleicht auch immer mal ein bisschen wieder zwischendurch gucken, ob wir moralisch auch auf einem guten Weg sind oder ob wir manche Sachen nicht so wollen, wie vielleicht die Männerstrukturen oder also einfach, dass man so ein bisschen einfach immer guckt, ob das in die richtige Richtung geht. Aber ich würde vielleicht, Anja, wenn es okay ist, noch eine kleine kurze Frage stellen.
Na, jetzt darf ich noch? Zwei Minuten hast du noch.
Okay, zwei Minuten haben wir noch. Monika, jetzt Challenge. Bucketlist, gibt's noch irgendwas, was du auf deiner Liste hast, was du in der nächsten Zeit erreichen möchtest, was du sehen möchtest, was du gibt's irgendwas, was du noch abhaken möchtest, was jetzt demnächst kommen könnte?
Nicht wirklich. Ich bin momentan sehr happy, sehr glücklich, mit tollen Menschen zu arbeiten, die alle, ja, alles für den Frauenfußball tun, total engagiert, total mit einer totalen Leidenschaft, mit drei super Frauen, die alle mal gespielt haben, aber nicht die Nationalmannschaft erreicht haben, denen ihr Traum ist, einmal zur Weltmeisterschaft zu gehen. Und ich lebe von heute auf morgen, muss ich sagen. Ich genieße jede Stunde, die ich vor allem gesund erleben darf und das alles noch so mitmachen kann, gerade gesundheitlich da auf dem Platz zu stehen bei 40 Grad. Und das ist schon eine Herausforderung, aber noch bin ich fit. Und für mich ist es ganz wichtig, anderen die Lächeln, auch ein Lächeln zurückzugeben. Und das ist für mich das Wichtigste und ihnen dabei zu helfen, ihre Träume auch zu erfüllen. Und ich glaube, da habe ich momentan richtig tolles Glück und fühle mich da unglaublich wohl in meiner Haut und hoffe, dass ich noch ein bisschen was in den nächsten Jahren geben kann. Aber will natürlich nicht auf den Platz tot umfallen. Das wäre vielleicht auch nicht so doll. Also irgendwann werde ich auch mal in Rente gehen und dann.
Irgendwann. Aber jetzt lebst du im Moment. Das finde ich, das war ein perfektes Schlusswort. Und vielen, vielen Dank für so eine interessante Stunde, aus der wir, glaube ich, viel mitnehmen können. Und wir verfolgen das ganz, ganz spannend, was da so passiert.
Genau. Super. Ja, vielen Dank auch von mir. Noch nicht auflegen, gleich noch bitte dranbleiben, bitte, sonst fehlt uns da ein Stück Spur. Also vielen Dank, es war sehr viel Motivation für mich, was auch ich rausziehen konnte und ich glaube auch für unsere HörerInnen und allen das ist sehr cool. Also vielen Dank für deine eine Stunde, die wir heute auch nutzen durften. Vielen Dank.
Personal Trainerstunde. Danke.
Super. Ja, nochmal Glückwunsch zu eurem Aufstieg. Das habe ich noch vergessen zu sagen. Ne? Ihr habt zwar nicht das Pokalendspiel erreicht, aber immerhin jetzt in der Bundesliga und das finde ich ganz toll.
Danke.